Domradio Menschen.
Jörg Stefan Knüppel liebt es, wenn er etwas bewegen kann. Deswegen ist das Unternehmersein ihm eigentlich wie auf den Leib geschneidert, wie er erst im Familienunternehmen, dann im Vorstand eines Bielefelder Großunternehmens eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Aber irgendwann reichten ihm diese Erfolge nicht mehr. Eine Weile suchte er nach dem nächsten Schritt in seinem Leben und fand ihn, als er die Welt der Mikrokredite entdeckte. Mit kleinen Krediten Menschen in der ganzen Welt eine Chance geben, selbst für sich und ihre Familie zu sorgen. Das war seine Lösung. Mehr als 10 Jahre widmete Stefan Knüppel seine Arbeit für Opportunity. Das war eine kleine und ist heute eine sehr viel größere, christlich motivierte Organisation, die eben Mikrokredite in mehr als 20 Länder der Welt vergibt. Wer Arbeit hat, flieht in der Regel nicht. Von daher werden wir heute auch über das in diesen Tagen alles beherrschende Thema, die Flüchtlingskrise, die die Festung Europa erlebt, nicht vorbeikommen und darüber reden. Ich freue mich, was Jörg Stefan Knüppel dazu zu sagen hat, sage herzlich willkommen und sage herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon, Angela Krumpen. Stefan Knüppel heute zu Gast in der Sendung Domradio Menschen. Und Stefan Knüppel, am Anfang stellt sich hier jeder immer selber vor, deswegen bitte Alter.
53.
Da muss er denken, Beruf.
Ich bin gelernter Diplom-Ökonom.
Berufung?
Was bewegen?
Religion?
Evangelisch geprägt, kein Mitglied irgendeiner Kirche.
Von meinem Vater habe ich?
Den unbedingten Wunsch, mit Menschen in Frieden zu leben.
Oh, ohne meine Mutter.
Sei sich heute nicht hier und wird auch anders die Welt anschauen.
Als Kind war Religion für mich?
Sehr wichtig, spielte eine große Rolle.
Das Wichtigste an meiner Afrika-Reise mit 17 war?
Eine andere Welt zu erleben und festzustellen, hey, du bist ja nicht der Mittelpunkt der Welt.
Ach, und das als Teenager, das ist weise. Von heute auf morgen ins Familienunternehmen eingestiegen bin ich als?
Junger Mann, auch noch ein bisschen planlos, Verlegenheitsentscheidungen von Samstag auf Sonntag entschieden.
Das ging gut, weil?
Ich auf einmal gemerkt habe, hey, das ist eine tolle Bühne, auf der ich hier sein darf und das macht mir Spaß und gefällt mir.
Ein guter Unternehmer muss?
Risikobereit sein.
Der Wechsel vom Familien- zum Großunternehmen gelang, weil?
Weil letztlich auch ähnliche Prinzipien dort funktionieren. Man muss ein bisschen größer denken. Politik spielt eine große Rolle, aber das geht.
Die Arbeit als Manager befriedigte mich nicht mehr, als ich gemerkt habe, dass
sich die Dinge wiederholten.
Die Arbeit für Opportunity hat mich überzeugt in einer Zeit, als ich
Ich war schon in so einer Lebensfindungs-, Klammer auf, Klammer zu, Lebenskrise. Midlife Crisis, würde man vielleicht sagen.
Das System der Mikrokredite ist für mich
ein Paradigmenwechsel in der Entwicklungshilfe gewesen und für mich das wirksamste Instrument, um Menschen aus Armut zu befreien.
Der Nobelpreis für Mohamed Yunus war
sensationell. Ich kann mich an den Moment erinnern, wo ich es in Spiegel Online gelesen habe und dann kamen auch die ersten Anrufe. Ich habe mich so gefreut, ich kannte ihn vorher schon. Ja.
Das Spendenvolumen von Opportunity habe ich vervielfacht, indem
ich auf die Menschen zugegangen bin, die ich kannte, die im Dunstkreis der Stiftung unterwegs waren und indem wir die Geschichte einfach neu, intensiver, kreativer erzählt haben und dann haben sich die Herzen und die Portemonnaies geöffnet.
Mit Spendern bin ich nach Indien gereist. Damit?
Damit sie sehen, wie einfach die Arbeit funktioniert und damit sie dieses Lebensgefühl schmecken, riechen, atmen irgendwie können. Das ist die Live-Bühne.
Das schönste Erlebnis mit Opportunity hatte ich?
Begegnung mit einer Klientin in Mosambik vor vielen Jahren. Das war mit Abstand, das hat mich irgendwie so in dem Moment elektrisiert und ich kann das heute alles noch wiederholen.
Erzählen wir gleich. Als Coach kann ich
gut zuhören, nicht so schnell Antworten geben und den Menschen helfen, den Prozess so zu steuern, dass sie zu einem Ergebnis kommen.
Als Coach kann ich nicht
Aber manchmal bin ich dann doch zu ungeduldig und denke, ich habe doch eine Lösung. Aber nee, meine Lösung ist nicht entscheidend, sondern die Lösung liegt beim anderen.
Ein Mensch ist ein guter Mensch, wenn
er Verantwortung für sein Leben übernimmt.
Jetzt suche ich eine neue Aufgabe, weil?
Ja, weil die Lebensuhr ein Stückchen weitergelaufen ist und mich neue Dinge interessieren, mich Leute auf mich zukommen mit neuen Themen und ich bin nochmal ganz offen geworden.
Das Wichtigste, das ich meinen Kindern mitgeben will, ist?
Ja, du kannst der Welt vertrauen und den Menschen.
Gott ist?
Ja, manchmal spüre ich ihn, manchmal da und manchmal da suche ich auch nach ihm.
Stefan Knüppel, unser Gast heute in der Sendung Domradio Menschen. Wenn ich sage, Sie sind Coach und Manager, ist das im Moment okay, wenn ich Sie so vorstelle?
Absolut.
Okay, also unser Gast ist heute Stefan Knüppel, Coach und Manager. Und wenn wir im Moment einem Thema nicht ausweichen können, egal wo, ob im Urlaub oder zu Hause, ob in Calais, in Griechenland oder in der Turnhalle um die Ecke, dann ist es die Flüchtlingskrise, die, ich sag es jetzt einfach mal, die Festung Europa erreicht. Und die meisten Menschen hier wissen nicht so viel über das Leben der Menschen. Und wenn, dann ist es medial vermittelt, die alles für dieses Leben in Europa riskieren. Bei Ihnen, Stefan Knüppel, ist das anders. Über 10 Jahre gehört es zu Ihrem Beruf, in alle Teile der Welt zu reisen, besonders dorthin, von wo aus sich jetzt so viele Menschen flüchten. Was denken Sie mit diesem Hintergrund, wenn Sie die Flüchtlingsbilder sehen?
Also wenn ich die Menschen hier sehe, habe ich natürlich zu denen die engste Beziehung, die aus den Ländern kommen, die ich natürlich kenne.
Ja.
Dann denke ich, okay, habe ich dich vielleicht sogar schon mal gesehen, irgend auf einem Marktplatz? Nee, eigentlich nicht, aber ich kann mich dann, glaube ich, in diese Biografien ein bisschen reindenken, weil ich sehr, sehr viele Menschen erlebt habe und auch die Situation in Afrika kenne und eben weiß, welche Hoffnung die damit verbinden. Und
welche Länder sind das denn?
Ach, ich bin in ganz vielen afrikanischen.
Also mehr Afrika,
ja,
jetzt nicht so sehr
genau.
Syrien?
Nein, da bin ich noch nicht gewesen. Mhm. Also es sind vor allem die afrikanischen Flüchtlinge. Wir haben ja im Grunde zwei große, einmal diese Flüchtlinge, die aufgrund des Bürgerkriegs geflüchtet sind und ganz viele eben aufgrund von Wirtschaftsflüchtlinge. Für mich gibt es auch keinen Unterschied zwischen guten und schlechten, Flüchtlingen.
Am Ende sagen Sie, sind alles Menschen?
Ja, das sind alles Menschen und die haben sich das alle sehr, sehr gut überlegt, warum die das machen. Das ist da der Lebenseinschnitt schlechthin. Also das ist ja nicht eine leichtfertige Entscheidung und mich rührt das sehr, wenn ich diese Menschen sehe. Ich denke häufig gerade die aus Afrika, werden eure Erwartungen hier erfüllt?
Ja, ich denke, dass wenn ich zum Beispiel so Bilder sehe aus der Wüste, wenn da so ein Jeep oder ist und dann so eine Traube von Menschen außen dran hängt, dann denke ich mir, wer schafft das? Wer kann sich da so lange festhalten in dieser sengenden Hitze? Und irgendjemand hat jetzt mal gesagt, in der Wüste sind viel mehr, also wir reden immer über das Massengrab Mittelmeer, die Wüste birgt viel mehr Leichen in sich. Also die geben ja, sie sagen, es ist ein Einschnitt, aber die gehen ja auch ein ungeheures Risiko ein.
Ja, das sind aber auch nicht individuelle Entscheidungen, sondern das sind häufig Familien, große Familien, wo man sagt, also einen von uns, die Guten, die Besten, die schicken
wir. Die Kräftigen, die Starken.
Die schicken wir nach Übersee, nach Europa, nach Amerika, wo auch immer hin, in der Hoffnung, und das funktioniert ja dann häufig auch, dass die dort irgendwie Arbeit finden und da werden ja erhebliche Beträge dann jeden Monat transferiert in diese Länder, weil die sind im Auftrag der Familie unterwegs. Die haben dann das Geld irgendwie zusammengekratzt, die 2000 Dollar aus allen Ecken, und dann wird er auf den Weg geschickt und es lastet, und das können wir uns überhaupt gar nicht mehr vorstellen, dieser Druck auch der Familie darauf, hey, mach es jetzt gut. Das ist die größte Investition unseres Lebens, dich dahin zu schicken. Und dann kommen die in so ein Schleppermilieu, in so ein kriminelles Milieu, dann sind sie nicht willkommen. Das ist der Höllentrip für viele.
Wie geht es Ihnen damit, dass im Moment so eine Bewegung entstanden ist?
Also kommt mir schwer über die Lippen, aber ich bin das erste Mal stolz auf unser Land. Das ist echt großartig, was da passiert. Ich finde es den Menschen absolut gerechtfertigt, sie so zu begrüßen. Wir können nicht alle aufnehmen, das ist klar. Wenn wir jetzt tiefer schauen, da stecken auch viele Probleme drin. Aber für den Einzelnen, der jetzt unterwegs ist, den willkommen zu heißen und sagen, hey, wir versuchen dir jetzt irgendwie hier einen Anschluss zu geben und dich wenigstens willkommen zu heißen, das ist doch ein Mindestmaß, wie wir als Menschen da umgehen sollten.
Also ich habe Geschichte studiert. Vielleicht liegt es daran, dass ich immer auch ein bisschen historisch denke. Ich bin so glücklich, dass die Saat der Mütter und Väter des Grundgesetzes aufgeht. Denn dieses Asylrecht, worauf diese Menschen sich ja beziehen, wenn sie irgendwie am Mittelmeer Alemannia-Schilder hochhalten, ist ja eingeführt worden Ende der 40er Jahre, weil so viele Juden abgewiesen worden sind. In der Schweiz zum Beispiel, als sie ihr Leben retten wollen, um sich zu flüchten. Und besonders, glaube ich, die Kriegsflüchtige profitieren von dieser Saat der Väter und Mütter des Grundgesetzes, oder?
Ja, ich finde auch, wir haben da eine Mehrheit in Deutschland, die da irgendwie gut tickt, die sagt, wir finden das richtig, wir wollen uns nicht abgrenzen und letztlich ja auch eine Klugheit, vielleicht gar nicht immer so bewusst, wir schrumpfen als Nation. Wenn wir hier den Standard erhalten wollen, brauchen wir sowieso Menschen. Und hallo, jetzt sind welche da, jetzt müssen wir alle Macht einsetzen, damit das gut mit denen wird. Die sind jetzt da und die Welt wird sich sowieso dramatisch verändern. Das wird sich alles auflösen, die Grenzen. Von daher früh damit anfangen, ist die richtige Entscheidung.
Es ist ungefähr 35 Jahre her, dass Sie das erste Mal in Afrika waren, den Weg in die andere Richtung genommen haben. Und davon erzählen wir nach den Nachrichten. Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist Stefan Knüppel, der in Remscheid groß geworden ist. Das ist der Ort ihrer Kindheit und es war eine fromme Kindheit, viele Brüder, es war eine behütete Kindheit und eine mit viel Freiheit zum Spielen. Ich stelle mir mal gern so ein bisschen den Kosmos vor, weil jedes Kind kommt auf die Welt und findet irgendeinen Kosmos vor. Was war Ihr Kosmos?
Ja, das war die Familie, das war der Garten, das war draußen spielen, Buden bauen, durch die Wälder ziehen, nicht gern zur Schule gehen, sondern darauf hingelebt, ab mittags irgendwie mit Freunden unterwegs zu sein. Das war herrlich. Und ich habe total viel draußen im Garten gespielt. Wir haben jeden Tag, wenn es geht, ein Feuer gemacht. Das durfte man früher noch. Und
heute braucht man nur eine Feuerschale, dann darf man auch wieder.
Okay, aber das war das war schon auch besonders, da draußen immer zu sein und draußen zu spielen. Das war ganz wichtig für mich immer.
Zu Hause, die Familie, das waren Familienunternehmen. Das prägt, glaube ich, eine Kindheit sehr. Was hat das für Sie bedeutet?
Ja, das bedeutet, bei Tisch wird über die Firma geredet und in der Firma wird über das Essen geredet. Also es gibt keine Trennung von privaten und beruflichen. Das kannte ich immer, fand ich auch gar nicht schlecht. Geht mir sogar heute auch immer noch, wenn ich mit meiner Liebsten zusammensitze, dann fange ich auch immer an, irgendwie was zu erzählen aus dem Job. Aber sie mag das auch, also das geht dann. Es gibt da keine Trennung. Mein Großvater hat das Unternehmen gegründet und dann gibt es natürlich dann auch so Familiengeschichten und wie anstrengend das war. Der kommt aus ganz einfachen Verhältnissen, hat dann 1928 in der schweren Zeit das da gegründet und ist mal ein bisschen stolz dann auch drauf, dass das so gehalten hat und dass man das ausweiten konnte. Das prägt schon die Familie. Aber ich wollte nie ins Unternehmen. Das kam dann erst durch einen Zufall.
Das kam, das erzählen wir auch. Aber wir bleiben noch ein bisschen bei dem kleinen Stefan. Der hatte ja nicht nur eine freie und mit Buden- und Feuerzauber-Kindheit, sondern auch eine fromme Kindheit. Da habe ich im Fragebogen schon nachgefragt und da haben sie gesagt, ja, das war schon sehr wichtig, Religion in meiner Kindheit. Dieses Fromme, was hat das denn bedeutet?
Ja, das war, dass wir also jeden Sonntag auch in unsere Gemeinde gingen. Ich bin in einer Freikirche groß geworden. Mein Vater war auch, ist bis heute noch Laienprediger. Also das spielte eine große Rolle. Ich fand das aber alles gut. Und gut, ja, sonntags in eine Kirche gehen, dann ging man in die Sonntagsschule. Das war dann auch noch okay. Was dann toll war, als es so mit dieser Jungschar anfing und Jugendschaft und Freizeiten und Zeltlager und so, das fand ich irgendwie auch toll. Das fand aber auch in diesem Kontext statt und da wurde einem natürlich auch dann gesagt, was die Wahrheit ist. Ne?
Und ich wollte gerade sagen, Freikirche, das deckt ein ganz weites Spektrum ab und da gibt es die sagen, also was in der Bibel steht, ist aber auch Buchstabe für Buchstabe so und nicht anders und es gibt welche, die das ganz anders sehen und viel offener sehen und was ich immer sehr schön finde, alle sind eigentlich geprägt in diesem Spektrum davon, dass sie das ernst nehmen, was sie da nehmen. Aber in diesem Spektrum, wo würden Sie sich denn da verorten?
Ja, das war schon so, dass auch das eher theologisch ein bisschen eng war, dass man da auch schon genau wusste, wie man die Bibelstelle zu interpretieren hatte. Das ist mir schon so untergekommen, das habe ich auch schon so erlebt, aber ich habe eben auch dieses enorme Engagement, die Liebe auch zu den Menschen, zur Welt, zu Gott auch erlebt. Das hat auch eine Wirkung und das war auch Heimat und das hat mich auch immer bewegt. Ich habe dann erst Jahre später mich aus Dingen dann rausgelöst, aber das war schon Heimat. Das war schon, da ist alles geordnet. Da weiß man, wie man sich zu verhalten hat. Ich habe mich nicht immer so verhalten, aber die Vorgaben waren schon massiv.
Und gleichzeitig muss es in dieser eher eng geführten Welt eine Weite gegeben haben, weil mit 17 haben sie in Afrika gestanden und das, weil es einen Gemeindechor gab oder einen Jungscharchor gab oder so.
Genau, also das gab es auch. Auch mein Vater immer ein Herz für die Mission, würde man sagen, und kannte ganz viele und auf der ganzen Welt. Die kamen bei uns auch nach Hause, die Missionare, und das war also immer auch toll, da so reinzugucken. Und dann hörte ich eben als 17-Jähriger, dass in Hückeswagen ein Gitarrenchor eine Einladung nach Kenia hatte, 1978, zu einem Chor. Also der Chor wurde eingeladen, in Kirchen, Schulen, Gefängnisse dort auch zu singen. Und da dachte ich, Kenia, das klingt irgendwie cool. Drei Wochen.
Und haben gesagt, ich muss dringend singen.
Ich kann gar nicht singen.
Ja, aber egal, Hauptsache
sie können. Was ich kann, wenn rechts und links zwei so gut singen und ich stehe dazwischen, dann kann ich so mit denen so den Ton so rausbringen. Also mir ging es um diese Begegnung mit den Jugendlichen und dann diese Reise und das war der Hammer. Dann bin ich ja 17-Jähriger, sind wir nach Kenia geflogen. Das war ein tiefer Einschnitt, weil ich auf einmal die Welt dann in einer Buntheit sah, wo ich überhaupt nicht irgendwie mit, war ich weder darauf vorbereitet, auch nicht mit gerechnet. Und ich war eher so ein pickeliger Teenager. Ich glaube, meine Eltern, war auch eine schwierige Phase, schulisch, manche Dinge, Ehrenrunden auch gedreht. Und dann kam ich nach Afrika und dann auf einmal mein Kosmos änderte sich, weil ich sah auf einmal Armut, ich sah Lebensfreude, ich sah Slums, ich sah in Augen hinein, die mich anstrahlten und boah, da hatte ich nicht mit gerechnet. Das hat mich irgendwie gepackt innerlich. Da ist ein Samenkorn irgendwie gesät worden, das, was dann Jahre später aufgegangen ist.
Oder Jahrzehnte später. Sie haben das Jahr drauf, waren Sie wieder da.
Mhm. Genau.
Weil es Sie so gepackt hatte, war es dann auch genauso intensiv?
Ja, war schon auch wieder, der Reiz des Ersten war natürlich ein bisschen weg, aber es war immer noch sehr intensiv und es zeigte vor allen Dingen, das ist irgendwie nachhaltig. Ich habe dann Freundschaften geschlossen da unten mit Missionaren und auch mit Afrikanern und Brieffreundschaften hin und her und da merkte ich, da ist irgendwas, gibt da so ein ganz prosaisches, wer einmal die Füße im Nil gebadet hat, der kommt immer wieder zurück und der Nil fließt ja da im Norden.
Hat ein bisschen gedauert, aber Sie sind zurückgekommen. Vorher aber gab es eine Entscheidung, vor die Sie samstags gestellt wurden und die sonntags gelöst oder entschieden sein musste. Und das erzählen wir gleich. Domradio, die Sendung Menschen. Zu Gast ist heute der Manager und Coach Stefan Knüppel. Stefan Knüppel, irgendwann sind Sie nach Afrika gekommen, das erzählen wir später. Davor haben Sie alles Mögliche gemacht und dann waren Sie Student. Und das Familienunternehmen war irgendwie weit weg, aber dann gab es einen Samstag, an dem ging es nur um die Frage, helfe ich meinem Vater im Familienunternehmen oder helfe ich ihm nicht? Was war da passiert, dass Ihr Vater Sie so plötzlich brauchte?
Ja, mein Vater hat einen Herzinfarkt bekommen und musste ins Krankenhaus. Und es war absehbar, schon an dem Tag, dass das gravierend ist und dass er nicht wieder sofort zurück kann und dass es eine Einschränkung sein wird. Und ich war dann an dem Wochenende zufällig zu Hause, studierte damals in Krefeld. Und dann habe ich so überlegt, was machst du denn jetzt? Und mein Vater hat mir jetzt nicht groß gefragt, meiner Mutter ein bisschen geredet. Dann habe ich gesagt, ich mache Montag mal einfach irgendwie, ich stelle mich der Verantwortung. Aber ich unterschreibe hier keinen 30-Jahres-Vertrag, habe ich direkt gesagt, weil ich hatte, dann guck dir das mal an. Und dann habe ich das auch an dem Montag dann gemacht und relativ schnell festgestellt, Wow, als Unternehmer hast du ja doch Möglichkeiten, Dinge zu prägen, nach vorne zu entwickeln. Da hast Ressourcen auf einmal, die ich nie hatte, Budgets, Mitarbeiter. Und dann hat es sich eigentlich ganz gut entwickelt und dann merkt ihr, es ist ja irgendwie klasse, das passt ja zu dir. Das passt ja zu
Also
dir.
Sie haben eine Facette in sich entdeckt, die zu Ihnen passte und hatten gleichzeitig ein Feld, an dem Sie diese Facette leben konnten. Aber... Also ich habe ja an dieser Stelle schon einige Sendungen darüber gemacht, wie schwierig die Nachfolge in Familienunternehmen ist und dass man sie langfristig anlegen soll und bla 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 und blub blub blub. Nun war da jetzt weder von langfristig noch irgendwie geplant. Wie war das denn dann? Also Ihr Vater war im Krankenhaus, Sie haben die Entscheidung getroffen, da muss ja auch irgendwas funktioniert haben, dass das dann gut gegangen ist.
Ja, das liegt natürlich auch an den Charakteren, die unterwegs sind. Ist auch klar, wie eigensinnig ist man in den Dingen auch unterwegs. Das ist sicher, macht einen Unterschied. Und dann war diese Notsituation, würde ich sagen, die hat es vereinfacht. Weil auf einmal klar war, meinem Vater, ich brauche jemanden an meiner Seite. Die Herausforderung ist ja in diesen Familienunternehmen, ich sage es mal etwas ketzerisch, ab 75 halbe Tage. Mhm. Die Unternehmer haben ja nichts anderes, nur ihr Unternehmen.
Ja.
Und dann können die sich gar nichts anders vorstellen und dann arbeiten die, das ist ja auch ein Privileg, so lange wie sie wollen.
Ja.
Und dann kommen diese Dinge dabei raus, dass man natürlich so ein bisschen aus der Zeit fällt, vielleicht nicht mehr alle Zusammenhänge so versteht, aber man hat ja vielleicht die Mehrheit im Unternehmen und ich begleite ja auch Familienunternehmen in solchen Transformationsprozessen. Es ist einfacher, wenn klar ist, es geht nicht mehr alleine. Aber wenn einer in seinem Saft steht, dann wird's sehr schwierig.
Also sozusagen das Herz hat bei Ihrem Vater auf seine Art gesagt, entweder du lässt jetzt hier los oder es geht mit dir nicht gut weiter. Und dann war einfach Raum da, in dem sie dann eben auch Erfahrungen sammeln konnten.
Ja, aber er hing auch nicht so dran. Also das hat es mir einfach gemacht. Er hat es mir einfach gemacht und ich fand meine Bühne dann und konnte mich auch verwirklichen. Und habe dann diese Faszination Unternehmertum irgendwie dann gespürt. Also ich kann da selber entscheiden. Ich muss nicht viele fragen. Wenn ich die Budgets habe und die Mitarbeiter, kann ich sagen, hey, wir machen so rum oder wir machen so rum. Mhm. Und wenn man dann noch Erfolg dabei hat und sagt, jetzt kommt noch mehr Geld in die Kasse oder kann man jetzt noch wieder andere Entscheidungen treffen. Oh, das war klasse. Das mag ich bis heute.
Und Sie haben das dann ein bisschen von der Pike auf gelernt und dann nur nach ungefähr 10 Jahren, ich weiß jetzt nicht genau, aber ungefähr 10 Jahren gesagt, so, das Ganze, jetzt habe ich die Möglichkeit, das Ganze mal in groß zu machen. Dann mache ich das Ganze in groß. Das hat dann auch funktioniert. Sie waren bei einem Großunternehmen im Vorstand und hatten, ich weiß nicht, ein paar hundert Mitarbeiter plötzlich und entsprechend auch Millionen oder im Budget zur Verfügung. War das einfach, natürlich ist da ein Thrill drin, das auf eine größere Bühne zu spielen. War das aber im Grunde das Gleiche oder war es doch irgendwie anders?
Naja, das Familienunternehmen in Remscheid, wir machten Handel und Handwerk, das war eben auf Remscheid, Wuppertal, Solingen, Hückeswagen, also Kirchturm, sage ich mal. Und irgendwann merkte ich dann, hey, das wiederholt sich ja auch hier. Ne? So, dann merke ich doch, es zieht mich dann vielleicht dann doch nochmal ein bisschen weiter zu schauen. Und dann war irgendwie wieder naheliegend, mir was zu suchen, wo ich dann für ganz Deutschland Verantwortung hatte. Und das war eben eine Firma in Bielefeld, auch ein Handels- und Dienstleistungsunternehmen mit 700 Mitarbeitern. Und da hatte ich die Möglichkeit, hat man mir angeboten, dort so eine Vertriebsposition zu übernehmen, war ich für ganz Deutschland für den Vertrieb verantwortlich. Und das habe ich dann auch gemacht und da war eben der Kirchturm weg. Da hatte ich ganz Deutschland und das war auch gut.
Das ist schon wie aus der Kreisliga in die Bundesliga wechseln?
Ach, ich weiß. Ja, das klingt dann...
Keine falsche Bescheidenheit, ich frage jetzt ernsthaft.
Es soll nicht arrogant klingen, weil ganz viele um den Kirchturm herum total gut und wichtig das auch über Jahre machen. Aber für mich war der Weg dann irgendwie, da musste nochmal eine andere Bühne her. Und das ist ja dann weitergegangen. Irgendwann habe ich auch den Blick dann auf die ganze Welt bekommen.
Ja,
also von daher gibt es eine innere Entwicklung. Ne?
Haben sich die Dinge wieder wiederholt. Und
genau.
Das ist der Punkt, an dem es für Sie ein bisschen schwierig wird. Oder wo Sie unruhig werden, wenn die Dinge sich wiederholen.
Es scheint so einen 10-Jahres-Rhythmus bei mir zu geben. Und das hängt damit wahrscheinlich zusammen, ja.
Also 10 Jahre lang gibt es immer noch was Neues. Und wenn es nichts mehr Neues gibt, dann sagen Sie so, jetzt...
So ein bisschen ist da was dran, glaube ich. Sie haben mich durchschaut.
Sie haben das selber gesagt. Also nach 10 Jahren wurden Sie unruhig Opportunity kannten Sie schon lange, aber ungefähr in dieser Zeit hat die Organisation Ihnen ein Angebot gemacht. Welches? Erzählen wir gleich. Und vorher haben Sie uns Rumi mitgebracht.
Ich habe die ganze Welt durchwandert auf der Suche nach Gott. Und ich habe ihn nirgends gefunden. Als ich wieder nach Hause kam, stand er in der Tür meines Herzens und sagte: Hier warte ich seit Ewigkeiten auf dich. Dann bin ich mit ihm ins Haus meines Herzens gegangen. Rumi.
Zu Gast im Studio ist Stefan Knüppel, der uns Rumi mitgebracht hat. Ich liebe Rumi sehr, Sie anscheinend auch.
Ja, vor allen Dingen natürlich den Text liebe ich besonders. Er hat mich sehr angesprochen, weil er natürlich auch so ein bisschen meine Geschichte erzählt. Ne? Viel unterwegs gewesen, auch mich mit Theologie beschäftigt und viel Lösungen im Außen gesucht. Ne? Was ist jetzt der richtige Weg zu leben? Was ist die richtige Theologie? Und dann irgendwie über viele, viele Wege doch sehr zu mir selber wieder gekommen, mit mir in Einheit und in Frieden zu kommen. Ne?
Im Text heißt es, dass am Ende Gott da war. War er da?
Anders als ich ihn erwartet habe, ja.
Was haben Sie erwartet und wie war er da?
Na, erwartet habe ich so diesen Gott, der dir genau sagt, was du zu tun hast und zu lassen hast. Auch diesen strafenden, vielleicht gerechten Gott. Und auf einmal war so eher, wie ist denn mein Blick auf die Welt? Wie ist denn meine Verantwortung? Wo finde ich Gott in mir? Das ist natürlich nicht mehr so theologisch, nicht mehr so ganz sattelfest, aber es passt zu mir, habe ich den Eindruck.
War er denn da in Ihnen?
Manchmal sehe ich ihn, ja.
Stefan Knüppel in der Sendung Menschen im Domradio. Stefan Knüppel, bis ungefähr Anfang 40 waren Sie im Vorstand einer Bielefelder Großhandelsfirma. Das heißt 700 Mitarbeiter, 1,4 Milliarden Umsatz. Und dann gab es entsprechend lukrative Angebote von großen Konzernen. Also wenn Sie da schon in der Bundesliga gespielt haben, dann schachte die Champions League mit den Füßen und hat gesagt, hallo Stefan, hier, ne, könntest gerne auch zu uns wechseln. Stattdessen haben Sie gesagt, nee. Ich packe meine Familie ein und gehe mal auf die Reise nach Südostasien und zwar mit einem One-Way-Ticket. Ihre Firma hat gedacht, ach ja, der hat eben Midlife-Crisis, der kommt schon wieder runter, gehen wir dem mal ein Sabbatjahr. Nee, Sie haben aber gewusst, dieses Kapitel ist an dieser Stelle hier zu Ende. Ich weiß nicht, was kommt, aber ich weiß, das ist zu Ende. Warum?
Ja, weil ich das habe ich gespürt, ne? Das habe ich in mir gespürt, dass ich die Dinge dort so erlebt habe, wie sie waren und dass sich das maximal wiederholen würde, aber ich nicht in neue Welten da irgendwie innerlich vorstoßen könnte. Und dann habe ich wirklich damit geliebäugelt. Ich hatte also von einem Europas größten Handelskonzern ein Angebot da liegen, da Vertriebsgeschäftsführer zu werden, aber da wusste ich, die reißen dir die Seele raus. Das ist zwar auch alles toll und da verdienst du noch dreimal so viel, aber es gab eben zu viele Dinge in meinem Leben, die mich interessiert haben, die mich begeistert haben und wo ich dachte, nee, geh mal nicht den Weg, sondern spür mal dahin, wo du vielleicht deine Energie und deine Kraft einsetzen kannst, wo du das heute noch nicht gemacht hast. Und dann kam dieses Pflänzchen Afrika, Armut.
25 Jahre später.
Ich habe es ein bisschen auch genähert. Ich war im Ehrenamt auch einmal mehr in Afrika bei so einer Missionsgesellschaft. Habe das schon weiter genähert. Lernte dann irgendwann Mikrofinanzierung kennen.
Eine Sekunde, können wir nochmal einen Schritt zurückgehen? Weil Sie haben eben gesagt, es gab zu viele andere Dinge, die mich interessiert haben.
Ja.
Was waren das für andere Dinge? Wir kommen gleich zu den Mikrokrediten, keine Sorge.
Ja, was hat mich noch interessiert, das war natürlich die Arbeit mit Menschen direkt. Ich arbeite heute ja als Coach und auch als Trainer und Berater. Da merkte ich auch immer, wenn ich an relevanten Dingen mit Menschen dran bin, wenn mich Dinge bewegen. Also ich erinnere mich an mein erstes Coaching, was ich gemacht habe, wo ich mit jemandem mich so intensiv über das ausgetauscht habe, was in mir ist und wo ich hin will. Da merkte ich, boah, jetzt ist ein heiliger Moment, ist jetzt hier. Und dann habe ich das auch mit Menschen gemacht, die fragten mich auf einmal. Und dann dachte ich, ja, das ist auch nochmal eine Qualität der Begegnung, der Wirksamkeit auch. Das war so der andere Zweig, der dann auch war.
Das heißt, ich habe da deswegen nachgefragt, weil Sie haben gefühlt bei diesem Angebot aus der Champions League, das würde mir die Seele aus dem Leib reißen. So haben Sie es gesagt, die reißen mir die Seele aus dem Leib und ich hatte so viele andere Interessen. Das heißt, in diesen heiligen Momenten außerhalb Ihres Vorstandsdaseins haben Sie so eine Art, die Seele sich geschützt und dieser Schutz hat gemacht, dass Sie gewusst haben, nee, hier geht's nicht lang?
In dem Moment konnte ich das nicht erkennen. Jetzt, wenn ich da drauf schaue, würde ich sagen, ja, das war so. Mhm. Da hat mich was beschützt, da habe ich mich beschützt. Mhm. Wahrscheinlich eine Mischung daraus. Und ich bin so dankbar, dass ich den Weg nicht gegangen bin, sondern dass ich dann sowohl mich um Entwicklungshilfe gekümmert habe, als auch als Coach und Trainer gearbeitet habe. Und eigentlich so dem nachgegangen bin, glaube ich, was in mir angelegt war. Das würde ich schon so sagen.
Das waren die Pflänzchen, wo Sie schon gesagt haben, die habe ich auch gehegt und genährt ein bisschen. Und dann kam eben dieser Moment, als Sie auf dieser Suche und auf dieser Reise mit diesem Prinzip der Mikrokredite, Mohamed Yunus steht dafür und der Nobelpreis. Sie kannten die Mikrokredite und Mohamed Yunus schon vor dem Nobelpreis, damit in Kontakt gekommen und haben gesagt, das ist es.
Das war das Missing Link. Ich war ja in Afrika und habe so klassische Entwicklungshilfe gesehen, Kinderheime bauen, Schulen bauen, Landwirtschaftsprojekte. Alles tolle Sachen, habe ich mich auch für eingesetzt, habe ich auch für gespendet, fand ich auch immer gut. Aber dann war so die Frage, wie stark sind die Menschen innerlich mit dem verbunden, was sie tun? Ist der Impuls von außen oder kommt der von innen heraus? Klammer auf, Unternehmertum, Klammer zu. Also übernehme ich Verantwortung für das, was ich tue. Und als ich dann Mikrofinanz kennenlernte, war eben Verantwortung pur. Weil das sind Menschen, die gründen ein kleines Unternehmen und übernehmen Verantwortung für das, was sie tun und sind innerlich damit verbunden. Und ich habe eben viele andere Projekte gesehen, da kam man von außen, brauchte eine Schule, klar, wurde eine Schule gebraucht, kamst du nach 5 Jahren dahin, dann sah das irgendwie gar nicht mehr nach Schule aus. Da waren die Menschen innerlich nicht damit verbunden. Aber wenn die Menschen damit verbunden sind, dann ist die Chance, man sagt heute nachhaltig, also wirklich auf Dauer Dinge anzulegen, viel größer. Ich glaube, das ist ein globales Prinzip. Das hat auch nicht unbedingt was damit zu tun, dass es hier in Deutschland ist oder in Afrika, sondern letztlich dahinter steckt die Frage der Verantwortung. Das kann ich als Unternehmer und als Angestellter auch machen, aber ich stehe für das, was ich mache und ich bleibe da dran und ich werf's nicht weg.
Also im Grunde, Sie haben erst für sich entdeckt, oh, als Sie anfingen als Unternehmer im Familienunternehmen zu arbeiten, das passt ja zu mir. Mhm. Und dann haben Sie ein Instrument gefunden, wo Sie genau das zu Menschen, zu denen das dann wieder passt, ist ja nicht jeder ein Unternehmer, auch nicht in Afrika. Aber die Menschen, zu denen das passt, denen dieses Instrument in die Hand zu geben. Und dann gibt es unendlich viele Geschichten, die Sie natürlich erlebt haben. Und eine spielt in Mosambik, da haben wir eben versprochen, dass wir die erzählen. Das tun wir auch. Aber gleich. Domradio, Stefan Knüppel zu Gast in der Sendung Menschen, ein Unternehmer mit Leib und Seele. Und mehr als 10 Jahre, Stefan Knüppel, haben Sie jetzt geholfen, dass andere Unternehmer werden können bei Opportunity, einer christlich motivierten NGO, wenn ich das ganz, oder einer Stiftung, dich ganz kurz auf einen Halbsatz zu bringen. Und Sie könnten jetzt ganz viele Geschichten erzählen, aber versprochen haben wir im Fragebogen, dass wir die Geschichte aus Mosambik von Regina erzählen. Die geht wie?
Ja, die ist deshalb so besonders, weil das eine Begegnung war mit einer Frau, wo man eigentlich denken würde, das ist eigentlich alles gelaufen. Da gibt es keine Hoffnung mehr. Die ist abgeschrieben, kann vielleicht betteln irgendwo noch oder weiß ich was machen. Weil was war passiert? Mitte 50 und ihr Mann hat sie verlassen und mit der ganzen Familie sitzen lassen. 4 Kinder, die waren zwar auch schon größer, aber eins war noch nicht ganz so alt. Und das ist in Mosambik eigentlich, dann wird es schwierig, ne? Wenn du ganz auf dich allein gestellt bist. Die musste dann alles letztlich aufgeben, verkaufen, drangeben. Hat dann ihre Familie, was noch so übrig war, verteilt, irgendwie lebte allein. Ich habe das dann durch Zufall oder ich habe sie dann besuchen können in einer Hütte. Die waren so ein paar Steine, ein bisschen Wellblech, ein bisschen Pappe, 2 mal 1,5 Meter, man konnte noch nicht mal drin stehen. Ich traf sie auf dem Markt, sie zeigte mir dann ihre Hütte. Und was mich umgehauen hat, war folgender Spruch: Keiner hat mehr an mich geglaubt, Und dann habe ich Opportunity getroffen. Das waren die einzigen, die an mich geglaubt haben. Ich habe gefragt, wie an dich geglaubt? Ich hatte dann einen Dolmetscher dabei. Ja, die haben mir Geld geliehen. Okay. Und ich konnte gar nichts vorweisen. Ich habe ja keine Sicherheiten, gar nichts. Sie haben mir Geld geliehen, weil ich wollte damit einen Marktstand eröffnen. Und den Marktstand, den habe ich auch dann gesehen. Das war, man würde sagen, ein bisschen erbärmlich für einen deutschen Marktstand. Ne? Da war so ja, vielleicht 2 Meter breit, da lagen ein paar Zwiebeln, ein paar Tomaten, ein bisschen Paprika.
Ein Tapeziertisch mit ein paar.
Weniger als ein Tapeziertisch. Mhm. Aber es kam ab und an ein paar Kunden. Mhm. Und ihre Geschäftsidee war eben, ich kann das, ich kann Gemüse verkaufen, ich kann ein bisschen auch im Garten ziehen und ich habe den Garten dann auch gesehen. Das war auch wirklich armselig, aber es waren ein paar Tomaten und es hat einen Unterschied gemacht. Und Opportunity hat eben diese 100 Dollar umgerechnet, 100 Euro umgerechnet, hat dieser Frau dieses Geld gegeben, obwohl sie keine Sicherheiten hat.
Wofür hat sie das Geld gebraucht?
Um im Großmarkt ein bisschen einzukaufen. Mhm. Die musste, die stand auf so, hatte dann einen Marktstand, der kostete auch ein bisschen Geld, die Bretter. Da musste sie ein bisschen Miete zahlen, die war in so einer Halle drin. Also sie brauchte das und gerade diese Händler brauchen die Kredite, damit sie die Ware etwas günstiger einkaufen können, damit sie ein bisschen mehr einkaufen können. Denn fleißig sind die alle in Afrika. Mhm. Fleißig sind die alle. Mhm. Fleißiger als wir, aber nicht produktiv.
Was macht diese Geschichte besonders? Weil das habe ich mir jetzt genauso vorgestellt, was Opportunity macht. Also jemanden bekommt Geld, wo er sonst keine Chance, jemand, der sonst keine Chance hat, Geld zu bekommen, bekommt das und macht das, was er gerne machen möchte.
Ja, die Geschichte ist deshalb besonders, weil ich traf sie auf dem Marktstand und dann habe ich gefragt, ich würde gern sehen, wo sie wohnt. Mhm. Und dann gehen wir durch die Hitze, sehen dann diese Hütte. Uiuiui, denke ich. Das ist aber noch nicht viel passiert hier. Und sie begeistert, was alles passiert. Und dann drehte sie sich um. Ich habe das erst gar nicht gesehen. Und da so, guck mal, und hier ist der Anfang von meinem Haus wieder. Also Haus. Mhm. Zwei Räume. Mhm. War schon ein bisschen gemauert. War schon 2 Meter Dach drauf und sagte, und ich habe einen Wunsch. Ich möchte wieder mit meinen Kindern unter einem Dach leben. Mhm. Wow. Und dann stand ich da in der Hitze und dachte, welchen Wunsch hat diese Frau? Sie möchte mit ihren Kindern unter einem Dach leben, die jetzt verstreut sind. Sie wohnt jetzt da in diesem Verschlag. Was nimmt die Frau auf sich? Mhm. Nicht um Wohlstand zu machen, sondern die einfachsten Wünsche zusammenzuleben, als Familie wieder zusammen, das auf sich zu nehmen, das hat mich berührt. Und dann dachte ich, wir, also die Mitarbeiter vor Ort, haben das Potenzial in der Frau erkannt. Mhm. Man würde sagen, ihre Biografie gab keinen Anlass dazu, das zu erkennen. Und dieses Prinzip der Mikrofinanzierung, was eben auch auf die Würde der Menschen sitzt und sagt, du bist kein Almosenempfänger, sondern du kriegst hier einen Kredit, den zahlst du auch zurück. Das hat man der Frau auch angespürt. Die hatte so einen inneren Stolz noch, der war noch da, der war fast verschüttet, aber durch diese Sache, nur dann merkte ich, als sie erzählte, wie stolz sie auf das, was sie gemacht hatte. Und dann ist ja Folgendes, in dem Moment, wo der Kredit zurückgezahlt wird, ist man aus der Schuld auch raus. Muss man sich nicht mehr bei dem Onkel bedanken, sondern Kredit zurückgezahlt.
Und es ist aber selber aus eigener Kraft geschehen und es gibt dann einfach auch dieses eigene Vertrauen in die eigene Wirksamkeit. Ich konnte das, ich konnte diesen Kredit zurückzahlen.
Genau. Und wenn Sie dann als Europäer dastehen und merken, die Arbeit, die wir in Europa machen, um Spenden dafür zu sammeln, die haben so eine Wirkung. Da war ich geflasht. Dann komme ich immer nach Hause und habe gesagt, wer ist denn hier der Gesegnete? Die ich besuche oder die Menschen, die dann wieder zurückfahren.
Domradio, die Sendung Menschen mit Stefan Knüppel. Stefan Knüppel, Sie funktionieren, Sie ticken in Jahrzehnten. Sind wieder 10 Jahre vorbei bei Opportunity. Da haben wir ein bisschen erzählt, wie das funktioniert mit den Mikrokrediten in über 20 Ländern in der Welt. Aber im Moment haben Sie gesagt, ja, ich muss da mal gucken, was ich weitermache. Und Sie wissen das noch nicht genau. Was Sie aber schon wissen, so haben Sie es jedenfalls im Vorgespräch erzählt, dass es sich mit dem Thema verbinden kann oder soll oder wird, keine Ahnung, was uns jetzt alle beschäftigt mit den Flüchtlingen. Was geht Ihnen durch Hirn und Herz?
Ja, diese Geschichte Arbeit statt Flucht, die bleibt natürlich bei mir, auch in mir. Und ich merke, das ist die Geschichte.
Arbeit statt Flucht, das ist Opportunity.
Das ist Opportunity. Die bleibt natürlich, das hat ja auch erstmal mit Opportunity nichts zu tun, sondern dass die Welt sich so gerade so ändert. Und ich stehe daneben. Ich konnte sicherlich über viele Jahre da auch was Gutes tun. Ich bin ja heute auch noch ehrenamtlich dort tätig und auch noch im Aufsichtsrat von einem afrikanischen Partner. Aber für mich konnte ich das in gute Hände jetzt übergeben, den Vorstand. Und das Team ist klasse und geht da volle Pulle auch weiter. Für mich persönlich ist jetzt einfach der Blick auch nochmal stärker, das merke ich, auf das gerichtet, was hier gerade bei uns passiert, die Flüchtlinge, die ich hier sehe. Da habe ich natürlich sofort auch wieder diese Verbindung zu dem, was ich gemacht habe. Und ich bin jetzt so gerade in der Phase zu überlegen, wo kann ich meine Kraft und Energie da einsetzen. Und im Coaching sagt man, man muss erstmal was auch losgelassen haben, um was Neues auch greifen zu können. Und ich habe gemerkt, das ist auch schon ein Prozess gewesen, Opportunity jetzt so operativ ein bisschen hinter mich zu lassen. Das ist jetzt ein paar Wochen alt. Und jetzt freue ich mich und gehe mit wachen Augen durch die Welt und schaue mal, wo ich mich engagieren kann. Ich meine, ich mache das ja heute in kleinen Dingen schon. Aber das ist für mich noch offen. Ich kann auch noch nicht genau sagen, wo die Reise dahin geht. Ich glaube, einmal praktisch anpacken ist gut. Und dann, glaube ich, geht es aber auch um Bewusstseinsarbeit. Auch so zu erkennen, gibt keine guten, gibt keine schlechten Flüchtlinge. Wo ist diese Riesenchance, die wir haben? Denn jetzt kommen ja auch Menschen zu uns hin, die wollen ja wieder auch arbeiten. Da sind ja auch Unternehmer dabei. Die haben ja auch Ideen. Die sprühen ja auch voll Energie, wenn die jetzt sich was Neues aufbauen können. Und ich habe so ein bisschen so eine Sorge, dass das jetzt die Willkommenskultur ist, das einige, aber die Nachhaltigkeit wirklich, dass die Menschen hier anwachsen können, dass die den richtigen Rahmen finden, dass aber auch nichts kaputt gemacht wird, das wird ein Kraftakt für uns sein als Deutsche. Da bin ich voll überzeugt. Und wird ja auch so weitergehen. Also ich glaube, sind die alle da, die Züge aus Dortmund, das waren die letzten. Das wird irgendwann vielleicht auch mit den winkenden Leuten vorbei sein, weil man sagt, also jetzt, da nehmen wir auch ein paar Probleme und ein paar Herausforderungen zu. Aber das als Chance zu begreifen und sowieso, wir können die Welt auch nicht mehr ändern und wir können die Zäune, ich meine, muss man sich vorstellen, die gehen in so ein Schlauchboot quetschen, die sich rein. Die hören doch jetzt nicht auf, wenn wir sagen, kommt nicht. Also das ist, das wird sich alles vermischen.
Wo geht denn, Sie haben gesagt, ein bisschen mache ich das ja schon, also anpacken wäre gut und ein bisschen mache ich das ja schon, haben Sie gesagt. Und ich weiß noch nicht so richtig, aber manchmal ist ja schon doch, dass sich Energie bildet und es die in eine bestimmte Richtung geht. Und wenn Sie sagen, anpacken ist gut, ein bisschen mache ich das schon, was ist denn da schon?
Also ich begleite ja heute, wenn ich als Coach und Trainer unterwegs bin, verdiene ich ja damit meine Brötchen. Aber ich habe mir immer auch gesagt, du willst eigentlich auch für Leute da sein, die es halt nicht leisten können. Mache ich heute auch. Coache so ein paar Leute, die irgendwie auf mich gekommen sind und mir ihre Geschichte erzählen und fragen, ob ich sie ein bisschen begleiten kann, so ein bisschen auch vielleicht fördern kann und die richtigen Fragen stelle und vielleicht in die richtige Richtung auch entwickle. Und ich habe so den Eindruck, das könnte sich verstärken. Also ich muss da meine Brötchen verdienen, aber ich würde gerne mit dem, was ich kann und den Leuten zur Verfügung stehen, die vielleicht irgendwas damit anfangen können. Also vielleicht kann ich ja mal syrische Unternehmer hier mit denen einen Stammtisch eröffnen und sagen, jetzt was können wir denn hier machen? Was ist denn realistisch und was ist denn nachhaltig? Das ist jetzt nur, das habe ich jetzt in der Sekunde ausgedacht. Aber ich glaube, es muss jetzt eine Begegnung stattfinden und vielleicht kann ich dazu beitragen.
Also eigentlich den Faden weiterspinnen, genau. Und eben Sie haben gelernt, wie Unternehmer sein funktioniert. Sie haben versucht, es irgendwie in andere Länder zu exportieren. Und wenn jetzt die Menschen hier sind und hier was unternehmen wollen, ihnen dann dabei wieder zu helfen.
bin mir noch nicht immer sicher, ob die meinen Rat dann immer auch brauchen. Ne? Das ist ja auch, kann ja auch gefährlich sein. Mhm. Man sieht ja heute schon, wie das funktioniert. In jedes Geschäft, was hier schließt, in der Regel, wer geht da rein? Mhm. Da geht jemand rein mit sogenanntem Migrationshintergrund, mhm, und macht dort leckere Sachen zu essen oder verkauft uns Handys oder
repariert Autos.
Repariert Autos. Mhm. Das ist ja schon da. Und deshalb, wir können ja dankbar sein, dass diese Menschen, dass die Menschen da sind.
Ne? Muss dann die Energie, oder ist es dann vielleicht klug, die Energie auch in die andere Richtung fließen zu lassen, von wegen, es gibt nicht gute und schlechte und so Flüchtlinge? Genau. Also Sie haben eben gesagt, auch Bewusstseinsarbeit.
Genau.
Dass da, also dass es auch eben um unsere Landsleute gibt. Ich habe in meiner letzten Kolumne geschrieben, also ein Wunder gibt es nur, es gibt die in Heidenau, die Steine werfen, und es gibt die, die in Dortmund am Bahnhof stehen und die Blumen in der Hand haben. Aber ein Wunder wird es nur geben, wenn wir auch die Herzen der Steinewerfer erreichen. Ja. Und das ist ja auch nur sozusagen die Spitze eines Eisberges, weil ganz viele werfen zwar keine Steine, denken aber trotzdem, ich komme hier zu kurz. Also in diese Richtung zu denken?
Absolut. Wo haben wir denn die Schwierigkeiten? Das ist ja irgendwie fremd. Ne? Da stehen uns Leute gegenüber, die sind optisch anders, die sehen anders auch vielleicht von ihrer Kleidung aus, die haben eine andere kulturelle DNA, und Fremdheit führt ja irgendwie erstmal zu, da gucke ich ja genau hin. Jetzt habe ich mich ja immer mit Fremdheit beschäftigt. Ich bin ja dann, durch die Welt, habe nur fremde Dinge gesehen. Und ich habe ja gemerkt, in dem Moment, wo ich mich dem zuwende, dann wird aus dem Fremden auf einmal eine Begegnung, die mich auch bereichert. Nicht irgendwie illusorisch, aber da ist Potenzial in der Begegnung. Und das kann uns voranbringen. Und wenn wir das hinbekommen und diese Begegnungsräume schaffen, dann ist das ein Segen für uns, was gerade passiert.
Jetzt, Stefan Knüppel, sind wir mit unserer Sendung Menschen im Domradio fast am Ende, aber fast am Ende heißt nicht ganz am Ende. Und dieses fast am Ende würde ich gerne nutzen für etwas, was wir angerissen haben, mit Rumi auch einmal vertieft haben, aber was mich noch mehr interessiert. Das ist nämlich ja die Wurzel von dem Ganzen. Das ist die fromme Kindheit, die fromme, ein bisschen enge Kindheit, die auch weit war religiös, weil es hat sie nach Afrika mit 17 gebracht. Wäre vielleicht in einem anderen Elternhaus gar nicht so gewesen, dass man mit dem Gemeindechor nach, was war es, Kenia? Nach Kenia reisen konnte. Und trotzdem mussten sie sich da ja heftig häuten, wenn sie im Fragebogen sagen, also ich war mal evangelisch, aber jetzt bin ich irgendwie, weiß ich nicht, trotzdem bringe ich Rumi mit und Gott in meinem Herzen. Also das ist ein ganz weiter Bogen, und mich interessiert, wie sie den gegangen sind. Also wann sie sich wo, wie, warum gehäutet haben.
Tja, warum habe ich mich gehäutet? Weil ich irgendwie gemerkt habe, das passt nicht mehr zu mir. Dass so dieses klare Weltbild, Gut und Böse und Glaube und Unglaube und drinnen und draußen, das hat nicht mehr gepasst. Meine Erfahrung war, dass eben Menschen, die von meiner Prägung her draußen waren, als ich mit denen gesprochen habe, die wirken gar nicht wie draußen. Die waren in ihrer Mitte, die waren auch mit Gott verbunden. Die waren, aber hatten vielleicht das falsche Gesangbuch, um es mal ein bisschen zuzuspitzen. Also letztlich war das meine Lebensreise, wo ich das kennengelernt habe und wo ich mich auch mehr mit Psychologie beschäftigt habe, dass es zum Teil nur Konstrukte sind. Die sind wichtig, weil wir so groß geworden sind, und die geben uns auch Stabilität. Aber es ging weiter, es geht weiter, und dann wurden die Dinge in Frage gestellt. Und dann hat es aber eine ganze Zeit gebraucht, bis ich auch redlich war, das auch so zu sagen und auch anders zu leben. Und ich trage es auch heute nicht wie so eine Monstranz vor mir her. Ich rede zwar jetzt hier darüber, aber ich merke schon, wie mir das auch schwerfällt.
Aber Sie haben 10 Jahre für Opportunity gearbeitet. Das ist christlich motiviert. Das heißt,
das hat total gepasst.
Ja, aber das ist auch, also ich meine, macht ja nicht jeder, für einen christlichen Verein zu arbeiten.
Nein, das hat da super gepasst. Und diese Motivation, die auch dahinter steckte, die hat uns auch die Kraft gegeben. Interessanterweise, wenn man nach Afrika geht, die allermeisten Hilfsinitiativen, die man sieht, das ist irgendein Pater, irgendeine Nonne, irgendeine Kirche, irgendeine pfingsterische das ist in der Regel immer geprägt von einem starken weltanschaulichen Hintergrund, den die Menschen haben. anderen auch dann zu helfen. Mhm. Das musste ich auch erkennen und das will ich auch erkennen. Das finde ich auch toll. Das macht auch den Unterschied in der Welt. Es war eher so meine persönliche Reise, die dann war. Ich konnte mich da gut mit verbinden. Aber mit manchen Dingen heute, da habe ich einfach jetzt so eine innere Distanz aufgebaut, ohne dass ich mich abschneiden muss.
Aber wenn Sie ausgetreten sind, haben Sie sich nicht abgeschnitten, aber schon einen Schritt
gegangen? Ich war nie drin. Es war eher das Häuten, indem ich vielleicht so diese strenge evangelikale, freikirchliche Sache verlassen.
Aber wie kann es sein, dass Sie nie drin waren, wenn Sie in so einer Gemeinde groß geworden sind?
Ah, wenn man in einer Freikirche ist, da war ich Mitglied, dann ist man aber nicht in der evangelischen Kirche Mitglied. Die sind ja noch ein bisschen.
Nee, das meine ich auch nicht. Aber Sie müssen doch dann aus dieser Gemeinde ausgetreten sein,
ja,
oder?
Ja, das war aber dann auch durch Wohnortwechsel, dann habe ich es mir auch ein bisschen einfach gemacht. Also dann bin ich nicht wieder dahin gegangen.
Ach, so, das okay, war, Sie haben am neuen Wohnort keine neue Gemeinde gesucht.
Nicht so offensiv, ja. Mhm.
Aber das heißt, dass es Ihnen auch kein Bedürfnis war, sonst hätten Sie es ja gemacht.
Ich hab Menschen gefunden, mit denen ich mich austauschen kann, die nicht unbedingt in meinem Sprengel mehr wohnen, in meinem Ort wohnen. Mhm. Also das ist auch Internet und Co. geschuldet. Mhm. Ich bin zum Beispiel bei einem Pastor, habe ich immer so gesagt, ich bin in deiner Facebook-Gemeinde, der postet immer Sachen, auch wirklich kluge Sachen. Der ist Pastor in Ostdeutschland. Ich sage, du hast eine virtuelle Gemeinde mittlerweile. Mhm. Und das hat er wirklich. Ne? Also der Ulrich ist da, hat einen Internetgarten, einen Rosengarten, alles virtuell gegründet und ich bin jeden Tag da unterwegs und wir haben auch Kontakt. Ich glaube, so diese lokale Verbundenheit, das ist vielleicht auch in meiner Biografie. Ich habe überall Andockpunkte, aber ich bin nicht furchtbar lokal. Das merke ich auch, das hat sich geändert.
Mhm. Ich habe im Zusammenhang mit Rumi eben, haben Sie schon gesagt, ja, war ich ein bisschen hartnäckiger, weil der Rumi-Text hörte damit auf, dass wenn auf der Reise derjenige wieder nach Hause kommt, dann ist Gott da und zusammen treten sie in dieses Haus ein, was das Herz ist. Und da haben sie gesagt, ja, manchmal war er schon da. Was war denn dieses manchmal, wo er da war? Gibt es da ein Beispiel?
Ich glaube, es war häufig so ein Getöse da, dass ich das nicht erkennen konnte, sondern ich war mit mir selbst beschäftigt. Ich habe mich auch manches geärgert dann, was ich auch an Prägung hatte. Und dann war so eine Gegenreaktion, vielleicht manchmal auch, dass man das dann so ganz wegkippt erstmal. Da musste ich dann erstmal wieder so
mit in guter Gesellschaft mit Elias.
Ja, genau, man wieder zentrieren. Letztlich träumt man ja dann auch evangelisch, ne? Das kriegt man ja auch nicht los. Ne? Das ist,
Aber wo war es denn dann mal? Also, dass Sie sagen, wo es nicht da war, weil es Getöse war. Aber ich suche nach einem Beispiel, wo Sie sagen das zögerlich, vielleicht weil es irgendwie, weiß ich nicht warum.
Ja, das waren aber Momente, wo wirklich tiefer innerer Frieden auch für mich da war. Auch in kritischen Situationen, auch wenn es mir, ich habe mal vor einem OP-Termin gelegen im Krankenhaus und dann wurde der verschoben, dann lag ich noch eine Stunde da. Das war ziemlich dramatisch. Und dann da habe ich gemerkt, ja, da ist ein innerer Frieden da. Das kann jetzt passieren, was will. Da ist eine Stabilität. Das hat mir richtig gut getan. Da war ganz nah mir. Da habe ich das gespürt.
Geht da Energie rein? Sie sagen, jeden Tag bin ich in dieser Internet-Rosengarten-Initiative unterwegs. Geht da Energie in Ihrem Leben rein, das mit Gott zu intensivieren oder zu stabilisieren?
Also ich fahre so ein, zweimal im Jahr zum Schweigen und ich merke, das ist auch ein spiritueller Moment. Versuche das auch im täglichen Leben zu machen, auch indem ich viel lese. Ja klar, geht der Energie rein. Ich merke auch, die Reise ist dann noch nicht abgeschlossen. Da bin ich vielleicht noch Teenager. Also da glaube ich noch Jahre vor mir.
Schweigen ist aber das Gegenteil von Getöse.
Ja, das war ja die Erfahrung. Um das Getöse in den Griff zu kriegen, muss ich mich auf meinen Kern besinnen und schweigen ist unglaublich mächtig. Unglaublich mächtig. Das ist, dachte auch das.
Nichts für Feiglinge.
Genau, setz dich hin und schweigst. Aber wenn du schweigst, dann wird es erstmal ziemlich laut, aber dann kommt man zum Kern. Tut mir sehr gut.
Was wünschen Sie sich für Ihr Erwachsenenleben? Sie haben gerade gesagt, ich bin da eher wie so ein Teenager. Wenn Sie jetzt mal weiterdenken, Teenager haben viele Wünsche an ihr Erwachsenenleben. Was wünschen Sie sich an ihr Erwachsenenleben mit Gott?
ja, dass ich das erkennen kann, was das mit meinem Leben wirklich auch zu tun hat, diese Begegnungen, dass ich das weitergeben kann. Ich merke ja, dass ich mit vielen Menschen in einem Austausch über relevante Dinge bin und dass die Fragen nach den letzten Dingen, wo komme ich her, wo gehe ich hin, natürlich uns alle bewegt. Ich möchte für mich dann noch eine Antwort haben, die ich auch weitergeben kann, weil ich merke, die gehört dazu, um das Leben zu verstehen.
Dann wünsche ich Ihnen genau das, dass Sie da an dieser Stelle tiefere, andere Antworten bekommen. Einerseits und andererseits danke ich Ihnen sehr für die Zeit, die Sie uns heute geschenkt haben.
Dankeschön.
Alles Gute, Stefan Knüppel. Alles Gute allen, die zugehört haben. Und ich hoffe, dass da irgendwas dabei war, was Sie inspiriert oder was Sie ermutigt, ob es um die Flüchtlinge geht oder ob es um das Getöse und das Schweigen mit Gott geht. Was auch immer. Ich hoffe, es war genau das Richtige dabei. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.